Deutschlandfunk, Medias Res.
Und dazu begrüßt sie Antje Allroggen. Wir reden heute hier über nichts Geringeres als die Wahrheit. Ein Radiofeature beschäftigt sich in diesem Zusammenhang mit der Frage, wie viel man Journalisten heute überhaupt noch glaubt oder auch glauben kann. Und ausgerechnet in Iran haben Journalisten nun zugegeben, seit Jahren über die Unwahrheit zu berichten. In einem Land, in dem die Wahrheit nun wahrlich keine Selbstverständlichkeit ist. Ob ein Shitstorm sich immer der Wahrheit verpflichtet fühlt, dazu mehr in unserer Kolumne. Zunächst aber geht es bei unserer Wahrheitssuche nach Deutschland. Dort wächst die Zahl derer, die politischen Institutionen nicht mehr trauen und es sich in ihrer Filterblase gemütlich gemacht haben. Auch wenn mehr als 3/4 mit dem bestehenden demokratischen System zufrieden sind. Das Bundespresseamt hat nun Journalisten zu einem Austausch, einem sogenannten Barcamp, eingeladen. Nicht nur Journalisten, auch Mitarbeiter von Ministerien, dem Bundespresseamt selber, aus Thinktanks oder NGOs, weil es dafür an der Zeit sei. Mit dabei war auch meine Kollegin Katharina Hamberger aus unserem Berliner Hauptstadtstudio. Und ich habe sie vor der Sendung gefragt, es ging ja darum, über neue Formen der politischen Kommunikation zu diskutieren. Welche Sessions gab es denn da?
Ja, das war sehr breit gestreut. Da gab es zum Beispiel Sessions zum Thema Regierungskommunikation von jemandem aus dem Bundespresseamt. Dann gab es mehrere Sessions zum Thema politischer Journalismus, wo sich Journalisten Gedanken gemacht haben, auch zum Beispiel, wie man auf Instagram Politik vermitteln kann. Das war ja sozusagen auch das Überthema, wie kann man Politik heutzutage im digitalen Raum vermitteln, braucht es neue Formen. Es ging um Podcasts, das Neuigkeitenzimmer des Verkehrsministeriums hat sich vorgestellt, also insgesamt sehr breit gestreut.
Das klingt schon sehr danach, als wolle man vor allen Dingen sperrige Themen auch für junge Leute öffnen, oder? Zu welchen Ergebnissen ist man da gekommen?
Ja, das ist tatsächlich so, glaube ich, dass man eine bestimmte Zielgruppe im Blick hatte, von der man gemerkt hat, vor allem durch das Rezo-Video, dass man sie nicht ganz so im Blick hatte oder nicht eben als Empfänger von politischer Kommunikation gesehen hat und vielleicht zu lange auf den althergebrachten Kanälen hängen geblieben ist. Das gilt ja sowohl für die Politik, aber auch eben für uns Journalisten, auch wenn das wurde relativ klar auch gestern nochmal, eigentlich getrennte Systeme dann doch wieder sind, aber doch die gleichen Probleme haben. Die Ergebnisse, würde ich sagen, sind eher nicht so, dass man jetzt sagt, man hat einen Durchbruch bei irgendeinem Thema und neue Formen rausgefunden und jetzt gehen wir innovativ da raus, sondern es ist eher so der Austausch, glaube ich, der wichtig gewesen ist, dass man sieht, die anderen haben ähnliche Probleme, wie geht man daran, was gibt es vielleicht für neue Formen, welchen Stand gibt es zum Beispiel auch bei der Forschung, und das war für mich mal ganz interessant, da mal einen Einblick zu bekommen, wie geht man bei anderen Playern auch mit solchen Themen um.
Wir haben im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, ob das eigentlich ein gewöhnlicher Vorgang ist, dass das Bundespresseamt Journalisten zu einer Veranstaltung einlädt, schon. Aber auch, wenn es darum geht, gemeinsam über neue Formen der politischen Kommunikation zu diskutieren, ist das nicht eher die Aufgabe von einer Pressestelle des Bundespresseamts als von Journalisten, die berichten über das, was ist?
Ganz genau. Ich habe mir tatsächlich auch diese Frage gestellt, als die Einladung kam des Bundespresseamtes. Habe da etwas gestaunt, dass man als Journalistin da eingeladen wird, und habe auch ehrlich gesagt ein bisschen gezögert. Soll ich da hingehen oder nicht? Lässt man sich dann vor den Karren des Bundespresseamtes spannen? Habe mir aber dann mal so angeguckt, wer gibt da Sessions, und habe dann gemerkt, das ist relativ breit gestreut. Also das ist keine Schaufensterveranstaltung der Bundesregierung. Es kommen keine Minister, es gibt keine eine Pressekonferenz. Und zeigt eben, wie toll und aktiv man ist als Bundesregierung, digitale Kommunikation anzugehen, sondern dass es wirklich um einen Austausch ging und dass man eben versucht hat, hier sehr breit Leute einzuladen, auch wenn, muss man sagen, die Diversität noch etwas breiter hätte sein können. Es war dann doch wieder eine sehr zum Großteil weiße akademische Veranstaltung. Aber ich denke, dass der Austausch an sich wichtig ist, aber gleichzeitig, und das habe ich gestern auch mehrfach getan, zu betonen, dass wir eben doch unterschiedliche Systeme sind, dass wir uns als Journalisten eben nicht von der politischen Kommunikation vereinnahmen lassen und dass man dort doch drauf achten muss, dass es in Zukunft auch so bleibt und nicht wir untergehen in der Entwicklung hin zu Newsrooms und die Politik den Journalismus dann auch nicht mehr wahrnimmt und auch denkt, sie braucht ihn nicht mehr.
Was nehmen Sie mit, außer dem Gefühl, dass Sie sich gut ausgetauscht haben?
Ich glaube, ich nehme mit, dass es durchaus noch viel zu tun gibt, dass es viele Möglichkeiten gibt. Ja, und dass wir auch als Journalisten drüber nachdenken müssen, welche Formate wir in Zukunft entwickeln, wie wir Menschen ansprechen wollen, wie wir auch unsere Themen an die Menschen herantragen wollen, weil eben auf der anderen Seite eben die Politik das auch tut. Und immer nur zu sagen, naja, ihr könnt ja nicht einfach Newsrooms entwickeln und uns vergessen. Das können wir nicht tun, dass wir da einfach nur drüber jammern, sondern wir müssen sozusagen uns selbst überlegen, wie wir zukunftsfest werden können. Und das, glaube ich, ist für vor allem die Journalisten eine wahnsinnig wichtige Aufgabe, da eine gewisse Zielgruppe und eine Entwicklung im Blick zu haben.
Austausch muss sein. Katharina Hamberger über ein Barcamp des Bundespresseamts. Wenn Aussagen oder Urteile mit einem Sachverhalt übereinstimmen, dann sind sie glaubhaft. Man könnte auch sagen wahr. Wobei Wahrheit doch auch immer eine moralische Größe oder etwas Sinnstiftendes impliziert. Das schwingt mit, wenn es heißt, etwas oder jemand sei der Wahrheit verpflichtet. So nennt sich ein Radio-Feature. Sein Untertitel über den Machtverlust des Journalismus läuft ab heute in den Wortprogrammen der ARD. Darüber sprechen möchte ich jetzt mit Tom Schimmel. Guten Tag. Sie sind der Autor des Features, Herr Schimmeck. Ihr Feature, wir haben es gerade schon gesagt, trägt den Titel Der Wahrheit verpflichtet. Und zu Beginn der Sendung, da relativiert Markus Bornheim, der erste Chefredakteur von ARD aktuell, den Sie interviewt haben, genau diesen Wahrheitsbegriff und sagt, das sei eine sehr philosophische Definition. Vielmehr ginge es doch um Objektivität oder darum, möglichst nah an dieser dran zu sein. Das ist ja nicht das gleiche, Objektivität und Wahrheit, jedenfalls nicht unbedingt, sagt auch ein Reporter der New York Times in ihrem Feature. Was bedeutet der Begriff für Sie?
Nun, Wahrheit, das ist natürlich ein wuchtiger Begriff. Das ist ein Wort wie eine Schrankwand. Ich habe alle gefragt, die ich für dieses Feature interviewt habe, was für sie Wahrheit bedeutet. All die Kolleginnen aus fast allen Kontinenten, Australien war nicht dabei. Und die Antworten waren natürlich sehr verschieden, weil es keine absolute Wahrheit gibt. Es gibt tausende Millionen von Wahrheiten. Es gibt jeden Tag 4000 Agenturmeldungen. Jeder der 8 Milliarden Menschen tut etwas, irgendwas wahr ist, was für ihn wahr ist jeden Tag. Deswegen ist Wahrheit für mich eigentlich, das sind die relevanten Fakten, die wir als Journalisten in einen klugen, informierten Kontext stellen und daraus mehr machen als das bloße Faktum, daraus Erklärung schaffen, Deutung über die Welt schaffen.
Diese ganze Schrankwand können wir jetzt nicht richtig abarbeiten in der Zeit, die wir hier haben. Was mir aufgefallen ist beim Lesen des Skripts, es ist ja auch schon online zu hören, da heißt es an einer Stelle in Ihrem Feature, es gebe gerade eine Menge Autokraten auf der Welt und deren Aufstieg würde vor allem durch die sozialen Medien befeuert und alle Autokraten hätten ein Riesenproblem mit der Wahrheit und wir Journalisten, wir erzählen das eben nach und wiederholen damit die Unwahrheit. Berichten wir Medien einfach zu viel über Autokraten?
Ich glaube, es ist nicht eine Frage der Menge, des zu viel, sondern des Wie. Wir haben natürlich, also es gibt tatsächlich ja diese wachsende Zahl von Autokraten, von Bolsonaro bis Duterte, von Trump bis Erdogan. Und sie alle haben ein Riesenproblem mit unabhängigen Medien. Das ist ja offensichtlich. Sie beschimpfen uns Journalisten als Lügner und als Feinde des Volkes. Mancherorts wird man auch eingesperrt. Und wir haben ein wachsendes Problem mit unserer Rolle als Berichterstatter bei diesen Figuren. Denn wenn wir nur abbilden, was diese Mächtigen auf Pressekonferenzen oder auf Twitter verkünden, und nur das senden, was uns Herr Trump über das Knattern seines Hubschraubers zubrüllt, werden wir der Wahrheit natürlich kaum näher kommen. Das heißt, wir sind aufgerufen als Journalisten, besser zu sein, als wir je waren und wieder Kontext herzustellen, andere Quellen anzuzapfen, darüber hinauszugehen oder auch vor allem unsere eigenen Themen zu setzen, nicht nur abzubilden.
Werden diese Lösungsansätze auch thematisiert in Ihrem Feature?
Ja, sie kommen immer wieder vor. Ich habe ja bewusst das Gespräch gesucht mit Kollegen aus sehr verschiedenen Ländern. Und natürlich ist die Lage in der Türkei eine andere als in Nigeria oder in Peru. Aber es gibt doch erstaunliche Schnittmengen, die man überall sieht. Und eigentlich sagen alle, uns bleibt nichts als unsere Arbeit zu tun.
Ich fand interessant, Sie lassen Ihr Feature mit der Tagesschau, also ganz deutsch könnte man sagen, beginnen und auch mit ihr enden. Ist das denn noch zeitgemäß? Ich meine, ein Lagerfeuer so für die ganze Familie ist das ja nicht mehr.
Es ist aber wahrscheinlich das letzte Lagerfeuer, was wir noch haben. Und es ist so ein bisschen die semi-heile deutsche Welt, die wir noch haben, von der wir uns vielleicht gerade verabschieden. Und ich wollte das bewusst ein bisschen in Kontrast setzen, um auch klarzumachen, wir reden natürlich über all diese gigantischen Probleme mit Social Media, mit Wahrheit, mit neuen Methoden der Lüge und Manipulation, natürlich noch in einem relativ komfortablen Raum. Wir haben freie Medien, wir haben den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wir haben eine Menge anständige Zeitungen, wir haben noch Journalismus, der informiert. Es gibt andere Orte und das schlimmste Beispiel waren da die Philippinen, wo das fast völlig verschwunden ist.
Ja, Sie nennen die Philippinen auch als Petrischale. Das ist ein relativ pessimistischer Ausblick, der dann ja vielleicht auch neue Lösungen bringen könnte. Für mehr muss man reinhören, einfach in Ihr Feature. Ich sprach jedenfalls mit Tom Schimek über der Wahrheit verpflichtet, über den Machtverlust des Journalismus. Von heute an bis zum 27. Januar ist es in den Radio-Wortprogrammen der ARD zu hören und online auch schon. Was amtliche Propaganda ist und welchen Wahrheiten man glauben kann, diesen Fragen müssen sich gerade vor allem Journalisten stellen, die über den Iran berichten oder auch aus dem Land heraus Bericht erstatten müssen. Zunächst der tödliche Anschlag der USA auf den iranischen Offizier Soleimani, dann das Chaos bei der Trauerfeier, dann der Abschuss der Passagiermaschine. Bei dem ukrainischen Flugzeug hieß es dabei zunächst, es sei wegen eines technischen Defekts abgestürzt. Diese Meldung hatten die Regierungsverantwortlichen über den Medien flugs verbreiten lassen. Und erst Tage später wurde sie wieder korrigiert. Mehrere Journalisten hatten eingeräumt, die Unwahrheit über den Absturz gesagt zu haben. Einzelheiten von Karin Senz.
Zwei Tage nachdem der Iran eingestanden hat, die ukrainische Passagiermaschine über Teheran abgeschossen zu haben, schreibt eine Moderatorin des iranischen Staatsfernsehens auf Twitter, dass sie 13 Jahre lang Lügen verbreitet habe. Sie entschuldigt sich und kündigt. Auch manch ein Zeitungsredakteur ist entsetzt über die eigene Berichterstattung und richtet sich direkt an seine Leser.
Schande.
Steht in blutroter Schrift auf schwarzem Grund auf der Titelseite einer der moderateren Zeitungen. Darunter entschuldigt sich der Autor dafür, dass man die Öffentlichkeit in die Irre geführt habe. Viel mehr wollen die Journalisten allerdings nicht in der Öffentlichkeit dazu sagen. Es hat innerhalb der Redaktionen Diskussionen über ihr Verhalten gegeben. Man hat Angst, dass die ganze Zeitung in Misskredit fällt. Farshid ist ein junger Teheraner Journalist. Er kam nicht in die Verlegenheit, sich entschuldigen zu müssen, hat selbst nicht über den Flugzeugabsturz berichtet. Den 37-Jährigen haben die unkritischen Meldungen an den ersten Tagen nicht verwundert, dass die Maschine wegen eines technischen Defekts abgestürzt sei.
Ehrlich gesagt, wenn wir Journalisten uns ein Thema anschauen, dann denken wir zuallererst daran, wie der Geheimdienst darauf reagieren könnte. Wie die Leute darüber denken, überlegen wir uns erst im nächsten Schritt.
Farshid war einige Jahre als Korrespondent auch für die Berichterstattung vom Parlament in Teheran zuständig. Er erklärt, wie die Kontrolle der Medien nach seinen Erfahrungen funktioniert.
Im Iran sind die Geheimdienste ausschlaggebend, nicht die Medien. Das Sekretariat des Nationalen Sicherheitsrates hat verschiedene Richtlinien. Die entscheiden, ob etwas zu einem bestimmten Thema veröffentlicht werden kann oder nicht und auch, wie man mit den Themen umgeht. Da wir in den letzten beiden Jahrzehnten mehr und mehr Spannungen erlebt haben, haben sich auch die Geheimdienste immer mehr eingemischt.
Vergebt uns.
Steht über einem Artikel in einer Zeitung, die mehr der Yellow Press zuzuordnen ist. Darunter schreibt der Autor:
Wir haben hier keine gute Arbeit geleistet und die Wahrheit nicht herausgefunden. Wir haben es versucht, es aber nicht hinbekommen. Das war unser größter Fehler. Vergebt uns, dass wir den offiziellen Aussagen und Rechtfertigungen der Zuständigen vertraut haben.
Farshid hat keine gute Meinung von seiner eigenen Zunft. Er findet, dass die iranischen Medien in den letzten Jahren aufgehört haben, journalistisch zu arbeiten. Sie würden jetzt nur noch offizielle Aussagen wiedergeben.
Die ordinäre Pflicht eines Journalisten ist es, in drei verschiedenen Quellen zu überprüfen, ob eine Nachricht stimmt, und dann zu recherchieren. Aber die Antwort der Medien hier macht alles noch schlimmer. Sie haben gesagt, wir haben alle Informationen weitergegeben, die wir von den offiziellen Stellen bekommen haben. Sind Sie Regierungssprecher oder die Pressestelle der zivilen Luftfahrtbehörde?
Die offene Kritik im Iran hat durch die Berichterstattung über den Flugzeugabschuss zugenommen. Der iranische Journalistenverband spricht in einem Statement von einem Begräbnis des Vertrauens. Der eh schon schlechte Ruf der iranischen Medien werde weiter erschüttert. Farshid arbeitet seit 12 Jahren als Journalist. Er hat voller Eifer angefangen, hat darauf gesetzt, was bewegen zu können. Die Wahrheit über den Flugzeugabsturz und wie lange sie vertuscht wurde, trifft viele Iraner, auch ihn.
Weder akzeptieren uns die Leute als Medien, die für sie da sind, noch glauben wir selbst wirklich an uns.
Der Teheraner Journalist Farshid in einem Beitrag von Karin Sens. Es müssen nicht immer die großen strittigen Themen sein, über die heftig und kontrovers diskutiert wird. Heute Vormittag etwa waren es die Themen Schnee und Pizzasprichwörter, die besonders auf Twitter trendeten. Aus so einem Trend muss natürlich noch kein Shitstorm werden, aber der Weg dorthin ist manchmal nicht weit. Welche Mechanismen bei einer lawinenartigen Kritik greifen, darum geht es heute in der Kolumne.
Medias Res. Marina Weißband.
Shitstorms. Wir bezeichnen so alles von gezielter politischer Aktion gegen Aktivistinnen bis zur gerechtfertigten Empörung gegen wirklich schreckliche Aussagen. Immer wenn eine Person oder ein Unternehmen viel, viel Unmut online abbekommt, heißt das Shitstorm. Dabei ist das Phänomen eigentlich älter als das Internet. Dass eine vermeintlich unschuldige Aussage plötzlich die Runde machte, eine Person neu definierte und in allgemeine Ungnade fallen ließ, haben die klassischen Massenmedien auch hinbekommen. So kam das Gerücht auf, dass der frühere ZDF-Kindermoderator Peter Lustig keine Kinder möge, dass er auch posthum nie ganz losgeworden ist. Allein durch Überschriften. Neu ist, dass viel mehr Menschen die niedrigschwellige Möglichkeit haben, ihren Unmut so loszuwerden, dass dieser die Rezipienten auch direkt und unmittelbar erreicht. Das motiviert natürlich dazu, sich an viralen Diskursen zu beteiligen und eröffnet eine ganz eigene Dynamik. Unter anderem organisieren, nach Recherchen beispielsweise von Journalist Raik Anders, besonders rechtsextreme Gruppen nun ganz gezielt Shitstorms, indem sie Beiträge einzelner Personen in eigenen Foren teilen und sich verabreden, diese gemeinsam anzugreifen, gerne mit 50 Accounts pro Person. Diese orchestrierten Angriffe, Dogpiling genannt, sind zu einer Waffe geworden, um andere mundtot zu machen. Auf der anderen Seite sind Shitstorms nicht immer so negativ wie ihr Ruf. Beispielsweise bricht just gerade ein Wirbelwind an Kritik über eine Architekturfirma herein, die einem Bewerber versehentlich den internen Vermerk »Bitte keine Araber« zugeschickt hatte. Es ist also ein Aufschrei gegen Rassismus, gerichtet gegen Betriebe, die normalerweise nicht zur Verantwortung gezogen werden können für solche Entscheidungen. Die Möglichkeit, als ganz normaler Mensch, als Teil einer großen Gruppe plötzlich eine Stimme zu haben gegen Unternehmen mit schmutziger Arbeitsethik, sehr reiche sexistische Männer oder Institutionen, die früher von der Macht im Status quo geschützt waren, ist sicher eine attraktive Möglichkeit. Cancel Chris Brown forderten vornehmlich schwarze Frauen. Ein Boykott des Musikers, nachdem herauskam, dass er seine Freundin Rihanna geschlagen hatte. Die Bewegung hat dem Millionär in der Tat einen empfindlichen Schlag versetzt. Männer wie er sahen sich früher weniger Konsequenzen ausgesetzt. Es ist also eine gewisse Verschiebung von Macht, die da stattfindet. Menschen, die wenig zu sagen haben, können als Gruppe plötzlich andere angreifen, die vorher nicht zur Verantwortung gezogen werden konnten. Mehr Macht für alle heißt aber auch mehr Verantwortung für alle. Und hier merkt man, dass längst noch nicht alle User mit dieser neu hinzugewonnenen Macht umgehen können. Und angegriffen werden nicht nur Mächtige, sondern auch Menschen, die eigentlich selbst marginalisiert sind, sich aber unglücklich geäußert haben. Und allzu oft hagelt es eben nicht nur Kritik, sondern Beleidigungen und gar Drohungen. Betroffen ist oft nicht nur eine Person selbst, sondern jeder, der sich mit ihr assoziiert, arbeitet oder in Frage stellt, ob die Reaktion dem Vergehen angemessen ist. Es ist, als ob Menschen, die immer ohnmächtig die Poster und Abbilder der Mächtigen angeschrien haben, plötzlich die Möglichkeit sehen, diesen Leuten direkt gegenüberzustehen und einfach weiter zu schreien, als ob sie nicht gehört werden. Aber kann das so bleiben? Ich glaube, der Shitstorm ist eine Vorstufe zu einer neuen Kommunikation, wo wir kollektiv aufhören zu schreien und plötzlich feststellen, dass wir nachfragen können, dass wir unsere Geschichten erzählen können, dass wir auf Fehler hinweisen können, ohne den dahinterstehenden Menschen komplett und absolut zu verurteilen. Wir müssen uns an neue Macht gewöhnen und Verantwortung dafür tragen.
Und wir kommen zu den Medienmeldungen. Da geht es unter anderem um einen sehr prominenten Journalisten, den die brasilianischen Behörden jetzt ins Visier genommen haben. Glenn Greenwald kennen die meisten durch die NSA-Dokumente von Edward Snowden, die Greenwald im Guardian veröffentlicht hat. Er lebt mittlerweile in Brasilien, wo ihm jetzt Cyberkriminalität vorgeworfen wird. Er sei Teil einer kriminellen Organisation, so die Staatsanwaltschaft. Mike Herbstreut aus unserer Medienredaktion, was ist dran an den Vorwürfen gegen Greenwald?
Nichts, behauptet zumindest Greenwald. Also das sei alles ein Angriff auf die Pressefreiheit und zwar seiner Meinung nach wegen Artikel seiner Investigativplattform, die Intercept, die in letzter Zeit viel über die Korruption in der brasilianischen Regierung berichtet hat. Die Insider-Infos darüber, die hatte die Intercept unter anderem aus gehackten Nachrichten vom neuen Justizminister, was jetzt auch der Grund für diese Anklage ist. Vor ein paar Monaten allerdings hat die brasilianische Bundespolizei in diesem Fall schon mal ermittelt und damals wurde Greenwald komplett entlastet. Er hat da also laut Bundespolizei kein Verbrechen begangen, hatte mit dem Hack an sich nichts zu tun und die Veröffentlichung dieser Nachrichten, die sei in Brasilien durch die Pressefreiheit geschützt, wie die Richter damals argumentiert haben.
Was die Staatsanwaltschaft jetzt aber anscheinend trotzdem wieder macht, oder?
Ja, das wirkt natürlich schon ein bisschen merkwürdig jetzt und wird zum Beispiel auch vom Deutschen Journalistenverband kritisiert, der diese Anklage von Greenwald auf Twitter als unfassbar und inakzeptabel bezeichnet hat und dass der brasilianische Präsident Bolsonaro hier den Rechtsstaat aushebeln würde.
Um Hacking geht es auch in einem Fall, über den jetzt der Guardian berichtet hat. Das Handy von Jeff Bezos soll angezapft worden sein, dem Amazon-Gründer und Besitzer der Washington Post. Und zwar vom saudi-arabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman. Wie soll bin Salman das denn gemacht haben?
Anscheinend mit einem Video, das er Bezos per WhatsApp geschickt hat. Da soll ein Virus mitgeschickt worden sein, der dann ziemlich große Datenmengen vom Handy von Bezos extrahiert haben soll. Das hat laut dem Guardian jetzt eine forensische Untersuchung des Handys ergeben. Und dass das Video von bin Salman gekommen ist, das sei, Zitat, höchstwahrscheinlich und die UN, die hat eben dasselbe verkündet. Sie vermutet auch, dass das Video von bin Salman kam.
Was hätte bin Salman denn von diesen Infos überhaupt von Bezos Handy?
Also anonyme Quellen haben dem Guardian gesagt, dass sie glauben, dass dieser Hack mit der Washington Post zu tun hat, die Bezos ja gehört und die teilweise sehr kritisch über Saudi-Arabien berichtet.
Zum Beispiel ja auch der Kolumnist Jamal Khashoggi, der eben in der Washington Post kritisch über bin Salman geschrieben hat und ermordet wurde. Die Täter sollen ja aus dem direkten Umfeld von bin Salman stammen.
Ja, aber ob das jetzt direkt mit diesem Hack zu tun haben könnte, das ist natürlich bislang Spekulation. Allerdings wird wohl auch in diese Richtung jetzt ermittelt von einer Sonderermittlerin der Vereinten Nationen, schreibt zum Beispiel der Guardian. Und Andrew Miller, der war in der Regierung von US-Präsident Obama damals als Experte für die arabische Region tätig. Der hat in der britischen Zeitung gesagt, dass er glaubt, dass bin Salman an persönliche Infos über Bezos kommen wollte und damit dann Einfluss nehmen wollte auf die Berichterstattung der Washington Post über ihn und über Saudi-Arabien.
Ganz schön komplex. Die Medienmeldungen zusammengestellt von Mike Herbstreut. Vielen Dank.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Moin Moin aus Kiel. Die Schlagzeile der Kieler Nachrichten am Donnerstag im Lokalteil lautet: Am Sonnabend darf geträumt werden. Wir machen da einen großen Vorbericht zu einer Auftaktveranstaltung in Kiel, zu der die gesamte Bevölkerung eingeladen ist. Es geht darum, wie soll Kiel in 22 Jahren aussehen? Die Stadt will sich die Möglichkeit einräumen, mal ohne Rücksicht auf knappe Kassen und behördliche Auflagen frei zu denken, Visionen für die Stadt zu entwickeln. Wir erklären, worum es geht, wer eingeladen ist an Referenten und wie das alles funktionieren soll. Denn die Frage, wie Kiel in 22 Jahren aussieht, das interessiert unsere Leserinnen und Leser logischerweise sehr.
Und damit geht Medias Res zu Ende. Wir wollen Ihnen nicht vorenthalten, dass das Bundesfinanzministerium heute eine Sonderbriefmarke zur Pressefreiheit herausgegeben hat. Zu sehen ist darauf eine Hand mit einem Mikrofon, die durch ein frisches Loch in einer Backsteinmauer ragt. Nach den Nachrichten empfehlen wir Ihnen wie immer den Büchermarkt, heute mit dem Debütroman Halt des englischen Schriftstellers Michael Domkor. Uns können Sie morgen wieder hören. An dieser Stelle hier am Mikrofon war Antje Allroggen. Noch einen guten Nachmittag.